HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner herzlich willkommen.
Every child shall enjoy the following rights. The child shall enjoy.
Jedes Kind soll ohne Ausnahme in den Genuss der folgenden Rechte gelangen.
Das ist für die Kinder in dieser Welt. Haltet eure Faust hoch.
Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Rechte von den Kindern stärker vertreten sollten werden in Deutschland. Die dürfen nicht wählen, die haben keine Stimme.
Kennen keine Rechte, keine Pflichten. Ungebeugte Kraft.
Die Kinderrechte kommen nicht ins Grundgesetz. Wieder einmal ist das Vorhaben gescheitert.
Der uns vorliegende Entwurf fällt weit hinter dem zurück, was die UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben haben.
Man kann schon was machen, denn dann sind wir vors Rathaus gegangen, haben demonstriert mit den Lehrern und Eltern.
Teach your parents well.
Jedes Kind sollte ohne Gewalt erzogen werden, weil wenn das auch mal Kinder kriegt, dann wird das andere Kind auch mit Gewalt erzogen.
Kinder, das habt ihr nicht verdient.
Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Sie haben das Recht, gesund zu leben und keine Not zu leiden. Sie haben das Recht auf Bildung, aber genauso haben sie auch das Recht zu spielen. Und sie haben das Recht, bei Fragen, die sie selbst betreffen, mitzubestimmen. Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber die es eben leider nicht sind.
Kinder, hier läuft etwas schief.
Wir werden in Grund und Boden gelacht. Kinder an die Macht. So hat es Herbert Grönemeyer mal gesungen. Das war allerdings tief in den 80er Jahren. Das hat er damals nicht ganz ernst gemeint, also dass wir alle jetzt auf einmal von Kindern regiert werden sollen. Aber da steckt schon ein wahrer Gedanke drin. Wenn unsere Gesellschaft funktionieren soll, sodass alle zufrieden sind, dann müssen auch die Belange der ganz Jungen eine Rolle spielen. Auch Kinder haben Rechte, die gilt es zu verteidigen und zu beachten. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, das steht doch bestimmt alles schon im Grundgesetz. Liegt auch nahe der Gedanke, allerdings finden wir da nirgendwo explizit die Rechte von Kindern festgeschrieben. Und das, obwohl Deutschland die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen unterschrieben hat, vor gut 30 Jahren. Da steht auch vieles drin, das Recht auf Gesundheit, auf Bildung, auf ein sicheres Zuhause, das müsste doch reichen. Warum das mitunter eben nicht reicht und welche Rechte Kinder haben, darüber reden wir heute am Weltkindertag und deswegen heißt der Tag heute auch kein Gedöns, Ausrufezeichen, warum wir Kinderrechte brauchen. Diese Konvention der Vereinten Nationen gibt es zwar schon lange, formuliert wurde sie vor 3 Jahrzehnten, Deutschland hat sie 1992 offiziell anerkannt, das Ganze hatte aber auch einen ewig langen Vorlauf. Etwa 100 Jahre davor gab es schon erste Ideen, das Leid von Kindern weltweit zu bekämpfen, und zwar in Form von konkreten Gesetzen oder zumindest Regelungen. Als es dann aber soweit war und die Generalversammlung der UNO Kinderrechte beschlossen hatte, war das ein historischer Moment. Ulrich Land erinnert daran.
Für Kinder sollen die gleichen Menschenrechte gelten wie für Erwachsene und mehr Schutz. Erstmals in der Geschichte des Völkerrechts werden am 2. September 1990 die Kinderrechte in einem Vertragswerk mit weltweitem Geltungsanspruch verankert. Nur ein einziger der 196 UN-Mitgliedstaaten hat die Kinderrechtskonvention nicht ratifiziert, die USA. Dennoch haben diesmal mehr Staaten unterschrieben als bei jeder anderen Vereinbarung der Vereinten Nationen. Nicht nur die allgemeinen Grund- und Menschenrechte für Kinder werden bekräftigt, auch das Recht auf Bildung, auf Privatsphäre, auf elterliche Fürsorge. Und eine der ganz wesentlichen Regelungen betrifft die Prügelstrafe. Im Artikel 19 wird das Recht auf gewaltfreie Erziehung festgeschrieben.
Um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung, einschließlich des sexuellen Missbrauchs, zu schützen.
Keine Selbstverständlichkeit, zumal in deutschen Landen, wo bis dahin die Prügelstrafe als Erziehungsmaßnahme noch weit verbreitet war.
Es war Usus, dass Kinder mit dem Rohrstock verdroschen wurden, dass sie mit dem Lineal eins auf die Finger bekamen, geohrfeigt, an den Haaren gezogen wurden.
Barbara Stambolis, Historikerin an der Universität Münster.
Und es sind da deutliche Misshandlungsspuren bei manchen wohl in den Schulen auch sichtbar gewesen, die nicht zu Reaktionen geführt haben. Also es gehörte zur Selbstverständlichkeit.
Mein Bruder und ich, wir mussten uns alle paar Tage vor der Balkontür in der Küche aufstellen, Schulter an Schulter, die Hände an der Hosennaht. Keine Ahnung, was wir ausgefressen hatten. Unsere Mutter baute sich vor uns auf, bedeutete uns noch einmal mit ausgestrecktem Zeigefinger, die Hände nicht zu bewegen. Für jedes reflexhafte nach oben Zucken der Hände, um das Gesicht zu schützen, würde es 2 Ohrfeigen extra hageln. Dann prasselte eine Serie von jeweils 10 Knallziehjarren, wie sich unsere Mutter auszudrücken pflegte, auf uns nieder. Mir ist, als stünde ich auch Jahrzehnte später noch vor der Balkontür in der Küche.
Zugleich entwickelte sich aber um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Zuge zahlreicher Reformbewegungen die Vorstellung, dass Kindheit und Jugend eine eigenständige und schützenswerte Lebensphase seien.
Ein äußerst zwiespältiges Bild im 20. Jahrhundert. Einerseits wird nach wie vor gezüchtigt, auf Teufel komm raus, andererseits aber gerät die Prügelstrafe zunehmend unter Legitimationsdruck.
Immer wieder diese Gegenbewegung, also dass wer auf Kinder einprügele, auch ihr unterwürfiges und unaufrichtiges Verhalten fördere. Und das hat Gehör gefunden.
Im Gefolge der antiautoritären Erziehungsansätze der 68er-Bewegung dann und 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention wurde im Jahr 2000 in Deutschland das Recht auf gewaltfreie Erziehung im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben. In Studien aus dem Jahr 2016, die dem Deutschen Kinderschutzbund vorliegen, heißt es, dass der Anteil der Familien, in denen noch geohrfeigt wird, inzwischen bei unter 30% liegt. Aber immer noch 2% der Eltern gaben an, ihren Kindern ab und zu eine Tracht Prügel zu verabreichen. Und im Zuge der Corona-bedingten Kita- und Schulschließungen 2020/21 berichten Kinderschutzgruppen in Kliniken von zahlreichen Kindern mit Misshandlungsspuren, die auf Prügelstrafe hindeuten.
Da sehen wir schon, was im echten Leben passiert und was in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen steht. Das sind dann doch manchmal sehr verschiedene Dinge. Auch wenn diese Konvention schon 30 Jahre existiert, das Recht auf Prügelstrafe steht da aber nicht drin, wir haben extra nochmal nachgeschaut. Miriam Zellicke ist Beauftragte für Kinderrechte der hessischen Landesregierung und sie ist die einzige in Deutschland, die das hauptamtlich macht, also in Form einer Stelle, angedockt am Ministerium, in diesem Fall ist es das Sozialministerium in Hessen. Und die Frau weiß, wovon sie spricht, wenn es um Kinder geht. Sie ist Diplompädagogin, war unter anderem in Weiterstadt zuständig für die Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten. Schönen guten Tag, Frau Zellicke.
Hallo, schönen guten Abend.
Solche Jahrestage wie der Weltkindertag stehen nun mal im Kalender jedes Jahr wieder. Die werden aber manchmal gar nicht wahrgenommen. Was unterscheidet denn Ihren Arbeitstag heute von den anderen Tagen in dieser Woche?
Ja, also sicherlich ist es für mich eine Art Großkampftag. Wir haben eine Aktion, die heute dann tatsächlich in die Umsetzung kommt. Wir haben auch eine Aktionswoche. Wir fördern 50 Begegnungen, man könnte auch sagen Party von jungen Menschen. Aber es sind auch die symbolischen Akte, die heute nochmal eine große Rolle spielen. Ich habe in den letzten Monaten gemeinsam mit Markista und Lottermann Fuentes und Nordisk ein Buch erstellt. Da haben wir die JUKO-Daten von Sabine Andresens Studie mit den hessischen Datensätzen reanalysieren lassen und haben die mit den Interviews von Kindern 6 Stück an der Zahl ergänzt, sodass ein wundervoller Eindruck entstanden ist von wie geht's jungen Menschen während Corona. Und das habe ich heute der Landtagsvizepräsidentin übergeben mit der Bitte, diese an die Landtagsabgeordneten weiterzureichen und kann man auch auf der Homepage Kinderrechte Hessen downloaden, genau.
Also doch schon ein besonderer Tag. Wir kommen auch gleich nochmal zu der Frage, wie Sie eigentlich wissen als Landesbeauftragte, woran es eben auch fehlt bei den Kindern, also wo die ihre Rechte vielleicht nicht zugesprochen bekommen. Jetzt stehen aber schon seit Oktober 2018 Kinderrechte bei uns hier in Hessen in der Landesverfassung. Was hat denn da ein Kind davon? Also das kann ja nicht vor Gericht ziehen und sich darauf berufen.
Ja, richtig. Was hat ein Kind konkret davon, ist natürlich eine sehr abstrakte Frage. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. In Hessen haben tatsächlich über 90% der BürgerInnen, die gewählt haben, für eine Aufnahme der Kinderrechte in die hessische Verfassung sogar in einer sehr starken Formulierung votiert. Ich finde, das ist auch ein bisschen eine Selbstverpflichtung für jede Hessin, tatsächlich da, wo man auch geht und steht, Kinderrechte umzusetzen. Hessen ist, wie gesagt, das haben Sie bei meiner Vorstellung ja auch schon erwähnt, das einzigste Bundesland, das eine Kinderrechtebeauftragte hat. Aber es ist nicht nur das. Ich habe auch den Auftrag aus der Politik bekommen, ein Kinder- und Jugendrechte-Monitoring bis zum Ende der Legislatur vorzulegen. Da habe ich mich jetzt mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte zusammengetan und ist natürlich auch diese Funktion Landesbeauftragte eine neue. Es gibt keine Stellenbeschreibung dazu und ganz viele Sachen sind jetzt Präzedenzfälle. Ich kann für Kinderrechte werben, überall da, wo ich gehe und stehe und eingeladen werde. Aber es sind natürlich auch die ganz anschaulichen Sachen. Es gibt ein neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz.
Weil Sie gesagt haben, Stichwort Monitoring. Das heißt, Sie wollen auch erfassen in Hessen, wie es um die Kinderrechte steht. Das ist damit gemeint.
So ist es.
Ja.
Genau.
Das ist ja wichtig als Datenbasis auch. Aber weil Sie das gerade erwähnt haben, Sie sind ja keine Ministerin jetzt mit eigenem Ressort. Also Sie können auch keine Gesetze schreiben oder das passiert ja alles auch im Landtag. Heißt das, Ihre Aufgabe ist es tatsächlich immer und immer wieder auf Kinderrechte aufmerksam zu machen hier in Hessen?
Ja, und insofern ist mein Job unterm Strich doch relativ einfach. Ich kann nämlich immer nur wieder sagen, sprecht mit jungen Menschen, fragt sie, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Die sind Expertin ihrer Lebenswelt, genau.
Und das ist doch ein interessanter Punkt, denn immer wenn man auf junge Menschen zugeht und von vornherein sagt, das ist jetzt extra für euch, dann kann das ja auch nach hinten losgehen, nach dem Motto, ach, das ist jetzt extra eine Sendung für Kinder oder ein Heft für Kinder. Ich will aber lieber das, was die Erwachsenen haben. Also wie schaffe ich denn ein richtiges Forum, um die Kinder zu hören, wie sie es ja auch wollen?
Das sind ganz viele kleine Puzzleteile und es gibt nicht das eine Instrument, um mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Es sind natürlich Strukturen, die teilweise noch geschaffen werden müssen, um auf den unterschiedlichen Ebenen mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und sie fragen zu können. Aber es ist im Alltag schlicht die Haltung, mit der ich jungen Menschen begegne und sagen auch die jungen Leute selbst. Jugendbeteiligung ist keine Abhackliste, es ist die Art und Weise, mit der Erwachsene auf sie zugehen und sie fragen, was brauchst du, wie geht's dir und sie schlicht ernst nehmen in ihren Bedürfnissen und ganz klar artikulierten Bedarfen auch.
Jetzt haben wir gerade erlebt, dass die Corona-Pandemie den Kindern auch eine Menge genommen hat, auch hier in Hessen. Also die durften keine Freunde besuchen, Sportplätze waren geschlossen. Das muss für sie, die sie ja kämpfen für die Rechte der Kinder, doch ziemlich ernüchternd gewesen sein.
Total. Aber gleichzeitig gab es ja, also das stimmt, den Kindern wurden die Räume genommen und sie äußern ja auch ganz klar, wie sehr sie unter dem Wegfall der Räume gelitten haben und wie sehr sich auch alles auf den digitalen Raum hat zurückziehen müssen. Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch jetzt die Möglichkeit und Chance, festzustellen, was jetzt hier passiert ist und dass es so nicht nochmal passieren darf und daraus auch entsprechende Konsequenzen abzuleiten. Wir haben ja jetzt die Situation gescheiterter Kinderrechte in der Verfassung. Eine nächste Koalition hat eine Chance, es besser zu machen, in der besseren Formulierung, an der richtigen Stelle.
Also im Grundgesetz. In Hessen haben wir es ja, aber klar, im Grundgesetz fehlt es.
Ja, richtig, ja. Im Grundgesetz, genau. Aber es gibt auch ein neues SGB 8, das jetzt in die Umsetzung kommen muss. Da sitzen ganz viele Menschen dran. Jetzt schauen müssen, wie geht es. Das ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Darin enthalten sind auch sogenannte Ombudsstellen für Kinder und Jugendliche. Das ist mehr als nur eine Beschwerdestelle. Und da gucken wir gerade in Hessen, ich darf den Prozess der Klärung moderieren, wie können wir ombudschaftliche Strukturen für Kinder und Jugendliche umsetzen. Und da sind tatsächlich auch junge Menschen am Prozess selbst beteiligt. Also Landesheimrat und Landesschülervertretung unterstützen mich da ganz stark und handeln auch wirklich intensiv mit den Jugendämtern und den kommunalen Spitzenverbänden darüber, wie da eine gute Struktur geschaffen werden kann, um tatsächlich an der Stelle auch eine Struktur der Beteiligung und der Qualitätssicherung und Verbesserung im System zu schaffen.
Wir merken schon, das ist ganz vielschichtig, was Sie tun. Sie sagen aber in einem Video im Internet, wenn es um Kinderrechte geht, da wurden Sie gebeten, Ihr Lieblingskinderrecht zu nennen. Und da haben Sie gesagt, ja, das ist das Recht auf eigene Identität. Warum ist das so wichtig für Sie?
Das ist für mich ist es das alleressentiellste Kinderrecht, weil die Identität ja tatsächlich auch so vielfältig ist als Kind. Wenn ich sage Kind und wenn ich in einem Raum stehe und sage, stellen sich alle mal ein Kind vor oder ein Kind, und das ist ja 0 bis 18, dann stellen sich alle einen sehr unterschiedlichen jungen Menschen vor. Und das ist tatsächlich das, was auch die Kinderrechte so attraktiv für Gestaltung von Gesellschaft macht. Kindheit ist per se divers. Und dieses Recht auf eine eigene Identität, und das ist ja auch benannt mit dem Recht auf den eigenen Namen, gibt hier auch sozusagen den Hinweis darüber, was der Auftrag von erwachsenen Begleitpersonen ist. Mhm. Autonomie und aber tatsächlich auch Verantwortung für Gesellschaft zu übernehmen. Wissen, wer ich selbst bin, damit ich Verantwortung für eine Gesellschaft übernehmen kann.
Wichtige Stichworte, die wir auch nochmal aufgreifen werden. Dankeschön, Miriam Zelicke, die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für die Kinderrechte. Wie wäre das denn, wenn wir in einer Welt leben würden, in der die Kinder das Sagen hätten? Also frei nach Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht. So eine Welt, die quasi auf dem Kopf steht, hat sich der Schriftsteller Erich Kästner ausgedacht. An einem Tag besucht der Schüler Konrad diese Welt, gemeinsam mit seinem Onkel, dem Apotheker Ringelhut, und mit einem sprechenden Pferd namens Negro Caballo. Dieser Tag ist der 35. Mai, so heißt das Buch, und so klingt es als Hörspiel.
Sie standen vor einem großen Gebäude, das mit Märchenfiguren bemalt war, und aus dem Fenster schauten Kinder und winkten. Das sieht aus wie ein Ferienheim.
Von wegen. Lies mal, was in der Tür steht.
Die verkehrte Welt. Zutritt nur Kindern gestattet.
Ja, da seht ihr es mal wieder. Wie gut es ist, dass ihr mich dabei habt.
Was bringst du denn damit?
Ein Pferd, das Rollschuh läuft, und meinen Onkel. Er ist Apotheker und heißt Ringelhut.
Ist der Onkel sehr widerlich?
Danke, nein, es geht.
Wir werden ihn schon klein kriegen. Wir sind schon mit ganz anderen Erwachsenen fertig geworden.
Ja. Was soll denn das? Wo bringt ihr mich hin? Hilfe! Konrad, die Kinder verschleppen mich.
Hey, wo bringt ihr meinen Onkel hin? Wir müssen dringend in die Südsee.
Du kriegst ihn später wieder. Frag nach der Erwachsenenschule. Dein Onkel wird nur schnell mal umerzogen.
Verstehen Sie das, Negro Caballo? Umziehen soll sich der Onkel.
Abwarten und Tee trinken.
Komisch, man sieht nur Kinder. Hör mal, gibt es hier keine Erwachsenen?
Doch, aber die Erwachsenen sind alle in der Schule. Entschuldige, ich habe keine Zeit, ich muss an die Börse.
Da bleibt einem ja die Spucke weg.
Es geht auch ohne.
Was haben denn die Erwachsenen in der Schule zu tun und die Kinder an der Börse?
Was weiß denn ich? Ich bin nur ein Pferd, wenn auch eines mit Abitur.
Da ist die Schule. Gehen wir.
Später noch mehr von dieser Welt, die sich Erich Kästner ausgedacht hat. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, diese Vision. Den Vereinten Nationen dagegen war es absolut ernst, als sie vor mehr als 30 Jahren Kinderrechte in einer eigenen Konvention festgeschrieben haben. Das Dumme ist nur, dass dieser Anspruch, auch den Jüngsten in unserer Gesellschaft eigene Rechte zuzugestehen, eben nicht immer ernst genommen wird. Wenn das der Fall wäre, dann dürfte es zum Beispiel keine Kinderarbeit mehr geben auf der Welt. Gibt's aber trotzdem.
Die Zahl der Kinder, die von Kinderarbeit betroffen sind, ist in den letzten 20 Jahren gesunken. Aber nicht schnell genug, sagt die Internationale Arbeitsorganisation der UNO, die ILO. Noch immer müssten über 150 Millionen Kinder weltweit einer Arbeit nachgehen, die gefährlich ist, sie vom Schulunterricht abhält oder die ihnen auf andere Art schadet. Das sind fast 10% aller Kinder. Die Corona-Pandemie, ihre wirtschaftlichen Folgen, aber auch die Schließung von Schulen verschärfe die Situation. Bei der Vorstellung des ILO-Programms gegen Kinderarbeit sprach unter anderem der indische Kinderrechtsaktivist und Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi.
Wir wissen, dass ein Kind, das in Kinderarbeit oder Sklaverei gerät, ein Kind ist, dem Bildung vorenthalten wird, das in extremer Armut lebt, das keinen Zugang zu Sicherheit oder medizinischer Versorgung hat und dessen Eltern keine soziale Absicherung haben. Wenn wir nicht anfangen, zusammenzuarbeiten, werden wir es nicht schaffen, jedes Kind aus dieser Krise zu befreien.
Kinderarbeit findet in allen Bereichen statt. Von KindersoldatInnen über Prostitution und Drogenschmuggel, über Landwirtschaft bis hin zu Minen, Privathaushalten und Fabriken. In Deutschland seien auch Konzerne und die Politik in der Pflicht, sagt die Verlegerin Elisabeth Ruge. Es müsse sichergestellt werden, dass Produkte und Rohstoffe ohne Kinderarbeit hergestellt würden. Ruge verwies in dem Zusammenhang auf das Lieferkettengesetz.
Auf unserer Seite gibt es natürlich die ewige Diskussion, die auch mal mit mehr Nachdruck vorangetrieben werden sollte, wo unter anderem Peter Altmaier und leider auch unsere Kanzlerin immer wieder bremsen. Das würde ja dazu führen, dass Zuliefererfirmen zur Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards angehalten werden. Das ist auch ein Bestandteil, um Kinderarbeit entgegenzuarbeiten und Armut eben zu lindern.
Aber das allein reicht wohl nicht. Was muss passieren, damit Kinderarbeit in Zukunft vollständig verschwinden kann?
Soweit die Zusammenfassung von Ramona Westhof. Und das ist eine gute Frage da am Ende. Was muss passieren, damit die Kinderarbeit verschwindet? Die Frage gebe ich weiter an Jutta Kroll. Sie gehört zum Vorstand der National Coalition Deutschland. Das ist ein Netzwerk, das dafür sorgen soll, dass Deutschland die Kinderrechtskonvention der UNO auch beachtet. Schönen guten Tag, Frau Kroll.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ganz meinerseits die Freude. Und um mal kurz bei diesem Beispiel Kinderarbeit zu bleiben. Also da muss offenbar mehr passieren, als bei der UNO so eine Konvention zu schreiben, damit sowas wie Kinderarbeit verschwindet.
Da muss auf jeden Fall mehr passieren. In erster Linie ist es natürlich so, dass die Verantwortlichen, aber auch die Kinder selbst, wissen müssen, dass sie Rechte überhaupt haben. Jetzt ist der Schutz vor Kinderarbeit sicher etwas, was in Deutschland schon relativ weit verbreitet ist, aber dass man aus Deutschland heraus, so wie es eben gerade gesagt wurde, auch daran mitwirken kann, dass Kinder weltweit vor Arbeit geschützt werden, das ist ganz wichtig.
Und wir könnten ja jetzt auch den Fehler machen und sagen, ach naja, hier in Deutschland ist doch alles viel besser, hier werden die Rechte der Kinder doch geschützt. Aber auch hierzulande gibt es Gewalt gegen Kinder, nach wie vor, ist sogar während der Pandemie öfter passiert als davor. Im vergangenen Jahr etwa sind auch mehr Kinder gewaltsam zu Tode gekommen als noch 2019. Es wurden auch mehr Kinder misshandelt. Wie weit sind die Ziele der UNO und die Realität bei uns voneinander entfernt?
Also in einigen Bereichen sind die Ziele tatsächlich noch nicht erreicht. Und wir haben in der Pandemie gesehen, dass sozusagen diese Erreichung der Verwirklichung der Rechte von Kindern weiter zurückgegangen ist, dass Kinderrechte beschnitten worden sind. Recht auf Bildung ist auf der Hand liegend. Die Möglichkeit bestand nicht, Bildung vor Ort wahrzunehmen. Mhm. Aber auch das Recht auf Teilhabe, Kultur und Spiel. Kinder haben das Recht, sich mit anderen zu vereinigen, friedlich zu versammeln. Das sind alles Dinge, die im Lockdown nicht möglich gewesen sind. Und insofern sind auch da die Kinderrechte beschnitten worden.
Das heißt, da werden auch Rechte abgewogen. Also Freiheitsrechte haben wir immer wieder die Diskussion. Aber in diesem Fall auch Kinderrechte, weil gesagt wird, die müssen wir einschränken. Wegen der Pandemiebekämpfung zum Beispiel.
Die Rechte von Kindern sind natürlich immer auch eine Abwägung von Schutz- und Freiheitsrechten. In einigen Fällen lässt sich das klar sagen, Kinder müssen geschützt werden vor Missbrauch, vor wirtschaftlicher Ausbeutung. Aber auf der anderen Seite müssen eben auch die Freiheitsrechte gleichzeitig gewährleistet sein. Und Datenschutz ist zum Beispiel so ein ganz wesentlicher Punkt. Also Kinder sind während der Pandemie viel mehr auf den häuslichen Bereich eingeschränkt gewesen. Und da stellt sich dann auch die Frage, ob im privaten Umfeld zum Beispiel der Datenschutz gewährleistet ist, wenn die Kinder ihre Kommunikation nur in Kontakt mit anderen Familienmitgliedern ausüben können.
Weil die halt den Zugang haben, meinen Sie wahrscheinlich, nicht wahr?
Genau, weil die zuhören können, beziehungsweise wenn die Kommunikation über digitale Medien stattfindet, eben vielleicht sogar auch mitlesen können.
Ja, absolut. Also da merken wir schon, diese Kinderrechte, die vor 30 Jahren formuliert wurden bei den Vereinten Nationen, das ist schon eine ganze Weile her, die müssen wir heute offenbar auch anders interpretieren oder neu mit Leben füllen.
Das ist ganz richtig, genau. Die Digitalisierung bestimmt ja den Lebensalltag von Kindern und zwar vom frühesten Alter an. Und insofern hat es auch einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie Kinder ihre Rechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention stehen, wahrnehmen können. Also wenn dort drin steht in Artikel 17 Recht auf Zugang zu den Medien, das heißt heute eben auch Recht auf Zugang zu dem Internet. Und das muss gewährleistet sein. Dazu hat sich der Kinderrechteausschuss was überlegt. Es gibt dann ein Instrument, das heißt eine allgemeine Bemerkung, in der jetzt in einer Menge Paragraphen aufgeschrieben worden ist, wie heute die Kinderrechte eigentlich zu verstehen sind. Was bedeutet das angesichts von Aufwachsen im digitalen Umfeld? Und was daran besonders spannend ist, an diesem Arbeitsprozess waren über 700 Kinder weltweit beteiligt, die selbst gesagt haben, was für sie eigentlich wichtig ist, wenn sie digitale Medien nutzen und wie sie dabei auch geschützt werden möchten.
Also bei der Erweiterung oder Ausgestaltung dieser Kinderrechte, was da so im Anhang formuliert wird, da sind Kinder dabei. Aber wer kontrolliert denn das dann, ob das auch wirklich in politische Realität gegossen wird oder im Alltag passiert?
Ja, dazu hat sich der Kinderrechteausschuss auch etwas überlegt. Die Staaten, die unterzeichnet haben, die sich also verpflichtet haben, die Kinderrechte einzuhalten, müssen alle 2 Jahre Staatenberichte vorlegen. Darin müssen sie dann ganz klar dokumentieren, was sie eigentlich tun, damit die Rechte von Kindern verwirklicht werden. Und diese Staatenberichte werden dann auch mit dem Kinderrechteausschuss noch einmal diskutiert. Dazu sind auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie die, die in der National Coalition in Deutschland organisiert sind, eingeladen. Und auch bei dieser Anhörung vor dem Kinderrechteausschuss werden Kinder selber befragt, wie sie denn wahrnehmen, ob ihre Rechte in dem Land, in dem sie leben, tatsächlich eingehalten werden oder nicht.
Wenn das alles passiert, warum werden Kinderrechte dann trotzdem immer wieder auch hier in Deutschland nicht beachtet?
Also ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass mehr Menschen, Erwachsene und Kinder tatsächlich darüber informiert sind, dass es die Kinderrechte gibt, damit sie überhaupt in all diesen Lebensbereichen sehen, wo denn möglicherweise vielleicht auch so eine Rechteverletzung passiert. Wie gesagt, die gravierenden Dinge wie Missbrauch, wie Gewalt, da ist die Rechteverletzung auf der Hand liegend. Aber vielfach wird eben auch das Recht auf Zugang zu Informationen, das Recht auf freie Meinungsäußerung von Kindern oder eben das ganz wesentliche Recht, dass Kinder an allen Entscheidungen, die sie betreffen, mitgehört werden sollen und ihre Meinung mit einbezogen werden soll. Das wird, glaube ich, ganz oft vernachlässigt und in vielen Fällen liegt es einfach daran, dass es überhaupt nicht bekannt ist.
Sagt Jutta Kroll vom Vorstand der National Coalition in Deutschland. Das ist eine Vereinigung, die dafür sorgen will, dass auch bei uns hierzulande die Kinderrechte beachtet werden, so wie es die Konvention der Vereinten Nationen vorsieht. In der Geschichte über die verkehrte Welt von Erich Kästner haben Kinder keine Probleme, ihre Rechte durchzusetzen. Da sind die Rollen nämlich komplett vertauscht. Der Schüler Konrad und ein sprechendes Pferd stehen in dieser verkehrten Welt gerade vor dem Gebäude einer Schule für Erwachsene. Denn Konrads Onkel, der Apotheker Ringelhut, ist von mehreren Kindern dorthin gebracht worden.
Den schwer erziehbaren Erwachsenen gewidmet. Na, das sollten wir uns anschauen.
Wen sucht ihr?
Einen gewissen Apotheker Ringelhut.
Der ist im Anfängerkurs.
Was macht er denn da?
Er wird erzogen.
Ich werd verrückt. Ich will sofort meinen Onkel wiederhaben.
Zimmer 28. Konrad! Konrad!
Oh, ein echt rothaariges Mädchen. Seien Sie gegrüßt, junge Dame.
Babette, hallo! Wie kommst du denn in die verkehrte Welt? Wir sind bloß auf der Durchreise hier. Wir wollen in die Südsee, weil ich darüber einen Aufsatz schreiben muss. Und nun suchen wir meinen Onkel. Den haben sie uns am Eingang weggeschnappt. Jetzt sitzt er im Anfängerkurs.
Das kann doch nur ein Missverständnis sein, oder? Dein Onkel ist doch ein ganz netter Kerl.
Und ob er nett ist?
Im Empfangsbüro haben sie bestimmt gedacht, du wolltest ihn zur Umerziehung hierher bringen. Komm, wir holen ihn da wieder raus. Ich bin nämlich glücklicherweise Ministerin für Erziehung und Unterricht.
Moment bitte. Was hat diese verkehrte Welt eigentlich zu bedeuten?
Wenn sich ungerechte Eltern nun gar nicht ändern wollen und ihre Kinder weiter schlecht behandeln, dann werden sie hier eingeliefert und erzogen. Meistens hilft das.
Ja, aber wie kann man Eltern erziehen?
Ganz einfach. Wir vergelten Gleiches mit Gleichem. Das ist zwar nicht gerade angenehm, aber manchmal hilft nichts anderes. Da haben wir zum Beispiel einen gewissen Clemens Waffelbruch.
Das ist ja der Hauswirt von Onkel Ringelhut. Aber der war doch vorhin noch zu Hause. Das Pferd hat ihm vor einer Stunde einen Blumentopf auf den Hut geworfen.
Aus gutem Grund. Dieser Kerl nannte mich Schindmähre.
Wir sind alle zur gleichen Zeit hier und zu Hause. Ist doch einleuchtend, oder?
Vergessen wir nicht das heutige Datum. Wir haben den 35. Mai.
Nicht ganz, heute ist Weltkindertag und darum geht's bei uns hier auch. Kein Gedöns, Ausrufezeichen, warum wir Kinderrechte brauchen. Haben Sie vielleicht gar nicht gewusst, dass es heute dieser Weltkindertag ist, der im Kalender auftaucht? Oder es war Ihnen nicht bewusst? Vielleicht geht das Thema Kinder und deren Rechte manchmal unter, weil die Politik sich mit vielen anderen Dingen beschäftigen muss, die als wichtiger angesehen werden. Gerade jetzt, so kurz vor einer Bundestagswahl, wird ja gerne Bilanz gezogen, was die Regierung alles geschafft hat und was liegen bleibt für die nächste. Ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde, steht sogar im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Kinderrechte sollten im Grundgesetz verankert werden. Dabei hatte sich die Regierung selbst geeinigt am Ende, also die Regierungsfraktionen mit Ach und Krach, hat aber trotzdem nicht gereicht.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, hatte nach langen Verhandlungen einen Kompromiss mit dem Koalitionspartner CDU/CSU geschlossen. Für die nötige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat hätten aber auch Grüne und FDP mitmachen müssen. Nach der abendlichen 10. Verhandlungsrunde zeigte sich Lambrecht, die kommissarisch auch das Familienministerium leitet, tief enttäuscht. Union und Opposition warf sie mangelnden Einigungswillen vor. Dass Kinder besonders schutzbedürftig seien, habe die Corona-Pandemie noch einmal besonders deutlich vor Augen geführt. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio sagte auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese.
Im Endeffekt war es doch die überwiegende Ablehnung und Haltung der Unionsfraktion, die eigentlich Kinderrechte nicht ins Grundgesetz haben wollte. Und das hat man immer wieder in den Verhandlungen gemerkt. Aber es war im Endeffekt auch die Grünen-Fraktion, die nicht richtig kompromissbereit gewesen ist.
Der Kompromiss, den die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht hatte, sah vor, Artikel 6 des Grundgesetzes, um die Sätze zu ergänzen, Zitat, die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsmäßige Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Zitat Ende. Kinderschutzorganisationen hatten das als völlig unzureichend kritisiert. Vor allem verlangten sie, dass die Rechte von Kindern in der Abwägung mit anderen Belangen mehr als nur angemessen berücksichtigt werden müssten. Vorrangig ist die Formulierung, die Verbände und die auch die Grünen erreichen wollten. Auch die FDP strebte eine etwas stärkere Formulierung an und verknüpfte ihre Zustimmung damit, dass als Differenzierungsverbot in Artikel 3 neben Elementen wie dem Geschlecht und dem Glauben auch die sexuelle Identität verankert werden solle. Der FDP-Verhandlungsführer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Thome.
Dieser Kompromiss war wohl so festgefügt, dass vor allem bei der Union kaum mehr ein Verhandlungsspielraum bestand. Die FDP und die Grünen wollten aber deutlich mehr erreichen, waren ambitionierter als die Koalitionsfraktionen und da gab es keine Möglichkeit mehr.
Thorsten Frey, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, wies die Vorwürfe mangelnder Kompromissfähigkeit dagegen zurück. Er betonte, die Parteien hätten schlicht Unterschiedliches gewollt.
Für uns war jedenfalls entscheidend, dass wir es schaffen, Kinderrechte als subjektive Rechte auch im Verfassungstext kenntlich zu machen, aber keinesfalls das fein austarierte Dreiecksverhältnis zwischen Kind, Eltern und Staat zugunsten des Staates und zulasten der Familie zu verändern.
In einem aber sind sich die Vertreter aller Parteien einig, Kompromissbereitschaft wäre nötig gewesen, so auch Thorsten Frey von der Union und Dirk Wiese, SPD.
Jedenfalls wird es in Zukunft nicht besser. Man braucht für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Und deswegen ist absehbar, dass in den nächsten Jahren sich die politische Grundkonstellation nicht verändern wird.
Ich glaube, es wird für einen sehr langen Zeitraum jetzt schwierig werden, nochmal so nah zu einer Einigung zu kommen, um Kinderrechte in die Verfassung zu schreiben.
Vielleicht schafft es ja die nächste Bundesregierung, wenn sie das denn möchte und wie immer die auch aussehen mag, diese Rechte im Grundgesetz zu verankern. Gudula Geuter hat die politische Debatte darüber zusammengefasst. Bislang stehen diese Kinderrechte ja noch nicht explizit drin im Grundgesetz und manche sagen, das muss auch nicht sein. Es ist möglicherweise sogar eine Bedrohung für Eltern. Mit diesen Argumenten hat sich auch Professor Thomas Mayen beschäftigt. Er ist Anwalt in Bonn und wurde als Sachverständiger zu einer Anhörung im Deutschen Bundestag eingeladen, wo es genau darum ging. Denn er sagt, Kinderrecht im Grundgesetz verankern, das geht und das wäre auch eine gute Idee. Schönen guten Tag, Herr Professor Mayen.
Ja, schönen guten Abend.
Wenn wir heute die Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben würden, was würde dann ab morgen besser werden für Kinder?
Man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Die Dinge, die schon auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entsprechen und sogenannte ungeschriebene Bestandteile des Grundgesetzes sind. Und das, was jedenfalls nach einem Teil der Vorschläge eine echte materielle Änderung und ich meine Verbesserung der Kinderrechte gewesen wäre.
Dann müssen wir kurz sortieren. Ich glaube, damit meinen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon auch in bestimmten Urteilen ganz klar gemacht, wie wichtig Kinderrechte sind. Also da sind die Verfassungsrichter schon weiter als die Regierung.
Ja, das heißt weiter. Ich würde, wenn Sie aus dem Vorschlag der Koalition sich anschauen, dass die Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Personen zu achten und zu schützen sind, Das ist schon lange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das muss man auch für sich genommen nicht alleine ins Grundgesetz schreiben. Ich meine aber, das hat schon seinen Sinn, auch das zu machen. Denn Sie müssen bedenken, die Verfassung ist die Grundordnung des staatlichen Gemeinwesens. Da werden die grundlegenden Werte verankert. Wir haben den Tierschutz drin und man mag sich als Bürger fragen, wenn der Tierschutz drin ist, warum so wichtig er ist, warum nicht auch die Kinderrechte drin sind.
Die Gegner haben allerdings auch Argumente, die sagen zum Beispiel, das Grundgesetz garantiert ja allen Menschen Grundrechte. Und damit sind auch Kinder gemeint, deswegen müssen die da nicht extra auftauchen.
Wir haben eben im Beitrag gehört, dass manche Dinge, wenn sie geschrieben sind, doch eine andere Funktion haben. Ein Jurist, ein Gericht orientiert sich erstmal bei der Auslegung am Wortlaut eines Normtextes, um davon ableitend auf die Entstehungsgeschichte und die Debatte zu schauen. Und da wäre natürlich eine Verankerung im Grundgesetz schon ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, wir sollten uns bei der Debatte vor allem auf den strittigen Punkt, die sogenannte Vorrangklausel der UN-Kinderrechtskonvention, konzentrieren. Mhm. Denn da wäre eine echte materielle Änderung.
Was meinen Sie damit?
Die Kinderrechtskonvention sagt, dass bei allen Maßnahmen staatlicher und privater Stellen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Diese Klausel ist auch entsprechend in der Grundrechtecharta der Europäischen Union verankert, auch mit der Vorrangklausel. Und die entscheidende Debatte, ich glaube, daran ist vor allem der Kompromiss gescheitert, ist bei der Frage, wollen wir eine Vorrangklausel oder wollen wir nicht eine Vorrangklausel haben?
Ist Vorrangklausel gleichzusetzen mit dem Staatsziel? Also das wurde ja auch diskutiert, die Grünen hatten das in die Debatte gebracht, dass Kinderrechte als Staatsziel formuliert werden sollen.
Ja, das kann man nicht unbedingt vergleichen. Staatsziel hat eine bildhafte Orientierung. Wir haben es beim Klimaschutz gemerkt, das ist auch ein Staatsziel, hat das Bundesverfassungsgericht richtige Konsequenzen daraus gezogen. Mhm. Das würde nicht unbedingt einen Vorrang bedeuten. Wir haben normalerweise in der Verfassung, wenn wir verfassungsrechtliche Schutzgüter gegeneinander stehen haben, die kollidieren im Einzelfall. Also das Beispiel, was ich gerne auch verwende und im Bundestag verwendet habe, ist der Bolzplatz im reinen Wohngebiet. Da haben Sie das Interesse der Kinder, toben und schreien und Lärm machen zu können. Das ist ja auch richtig so. Und sie haben das Interesse der Anwohner auf Schutz vor Ruhestörungen. Das würde normalerweise verfassungsrechtlich nach dem Grundsatz der sogenannten praktischen Konkordanz entschieden. Das heißt, beide Belange, die sich einander gegenüberstehen, sind prinzipiell gleichrangig. Und es wird dann im Einzelfall nach Maßgabe der Bedingungen des Einzelfalls abgewogen. Mhm. Eine Vorrangklausel würde bedeuten, dass man eben nicht dem Gleichrang ins Rennen geht, sondern dass man einen gewissen Vorrang, ich nenne es immer einen relativen Abwägungsvorrang, der Kinderrechte hat. Die sind natürlich nicht unüberwindbar. Es kann nicht sein, dass sich das Kinderrecht immer durchsetzt, das ist klar. Aber wenn es keine guten Gründe gibt, die den Vorrang rechtfertigen von anderen Belangen, dann setzt sich das Kindeswohl durch.
Dann
das
dürfen die Kinder toben in dem Fall.
Dann dürfen die toben, ganz genau.
Es wird ja auch immer wieder als Bedenken so eingebracht in die Debatte, ja, da werden die Rechte von Eltern beschränkt. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das ist das Interessante. Herr Frey sprach in dem Beitrag, ich habe ihn eben schon gehört, davon, dass das fein ziselierte Dreieck zwischen Eltern, Staat und Kindern sozusagen ins Wanken gebracht werden würde. Das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, betrifft das Verhältnis Kinder, Staat, Nachbarn, also Dritte sozusagen. Das ist, glaube ich, unproblematisch. Was in der Debatte in den Vordergrund gerückt wurde, war das Verhältnis Eltern, Kinder. Und da ist nun aber die Besonderheit, dass das Bundesverfassungsgericht in langjähriger Rechtsprechung längst einen Kindeswohlvorrang judiziert hat. Mhm. Es wird immer betont, dass das die Verantwortung der Eltern und das Elternrecht ein dienendes Grundrecht ist, das sozusagen in dem Dienste des Schutzes des Kindeswohls steht.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das im Prinzip schon längst geklärt?
Genau, und ja. Da wäre der Koalitionsvorwurf, Vorschlag, und das ist da mein Vorwurf auch, das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Das sagt es in alle Richtungen dieses Dreiecks, also auch in Richtung des Verhältnisses Eltern-Kinder. Mhm. Das wäre gegenüber der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein echter Rückschritt gewesen sogar.
Die Einschätzung von Professor Thomas Mayen, Rechtsanwalt in Bonn und einer der Experten, die auch vom Deutschen Bundestag gehört wurden. Ich danke Ihnen sehr für diese Informationen. Er sagt, und das hat er ja auch begründet, das wäre sinnvoll, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Und wir besuchen nochmal diese verkehrte Welt, die sich Erich Kästner für sein Kinderbuch ausgedacht hat, der 35. Mai, da werden Erwachsene von Kindern erzogen. Aus Versehen ist da der Apotheker Ringelhut, der Onkel des Schülers Konrad, auch in dieser Welt gelandet, auf dem Weg in die Südsee, zusammen mit einem sprechenden Pferd. Und jetzt erleben wir, wie ein Mann namens Clemens Waffelbruch erzogen wird. Konrads Freundin Babette erklärt das Ganze, denn die ist in dieser verkehrten Welt, Achtung, die Ministerin für Erziehung und Unterricht.
Dieser Herr Waffelbruch hat nun einen Sohn, den Arthur. Und der wird von seinem Vater stundenlang auf den Balkon gesperrt. Und wisst ihr warum? Nur weil er schlecht rechnet. Dabei gibt er sich Mühe. Und nun stellen wir den Vater auf den Balkon. Und der Wind muss heulen und es regnet, hagelt und schneit. Das machen wir so lange mit ihm, bis er merkt, wie er seinen Sohn quält. Seid mal still.
Da weint und schimpft jemand, aber es ist weit weg.
Das ist der alte Waffelbruch. Ich denke, in 3 Tagen ist er soweit. Dann verspricht er von ganz allein, dass er seinen Arthur besser behandelt. Und dann können wir ihn hoffentlich als geheilt entlassen.
So ist das also. Aber nun wollen wir endlich unseren Onkel hier herausholen.
Alle aufstehen! Na los! Guten Tag, Fräulein Minister.
Guten Tag, Jakob. Ist Fräulein noch hergebracht worden?
Ja, aber böse ist er nicht. Er lacht dauernd. Kommen Sie her, Ringelhut.
Du siehst vielleicht komisch aus. In kurzen Hosen und Ringelsocken.
Gefalle ich euch etwa nicht?
Jakob, das mit dem Onkel ist ein Missverständnis.
Staatsanwalt Bollensänger? Gehen Sie und holen Sie die Sachen von Apotheker Ringelhut. Aber Dalli!
Vergessen Sie den Spazierstock nicht, Herr Staatsanwalt.
Herr Fleischermeister Sauertopf, aufstehen! Sie schlagen Ihre Kinder, stimmt das?
Jawohl! Das sind nämlich meine höchstpersönlich eigenen Kinder.
Sie haben Ihren Sohn Willi so verhauen, dass er krank geworden ist, sagt der Schularzt. Und alles nur, weil er eine Mark verloren hat.
Der Schularzt hat gar nichts zu sagen. Ich härte meine Kinder nur ab.
Und wir werden Sie abhärten. Jetzt kriegen Sie so lange Prügel, bis Sie merken, was Sie angerichtet haben. Raus mit Ihnen!
Davon wird er auch nicht vernünftig.
Leider nur davon. Ich kenne diese Kerle. Glücklicherweise sind es nur wenige.
Genug davon. Auf in die Südsee.
Das hätte ich ja beinahe vergessen. Wiedersehen, Babette. Ich wünsche dir alles Gute.
Auf Wiedersehen, Fräulein Minister. Hat mich sehr gefreut.
Zur Südsee immer geradeaus.
Immer geradeaus ist doch eigentlich ganz einfach. Da haben sie es also doch noch in die Südsee geschafft. Von Erich Kästner und seiner verkehrten Welt kommen wir zurück in die echte Welt hier in Deutschland. Da ist bald Bundestagswahl und dabei treten nachweislich keine Kinder an. Trotzdem kommen sie vor in den Wahlprogrammen der Parteien. Wir haben nachgeschaut, wo wir von Kindern lesen in diesen Programmen und vor allem auch, wie häufig.
150 Treffer auf knapp 270 Seiten. So oft taucht der Begriff Kinder etwa im Wahlprogramm der Grünen auf. Kein Wunder, immerhin haben die sich neben dem Klimaschutz auch das Thema Kinder und Familie auf die Fahne geschrieben. Bei der Union sind es 82 Treffer auf 140 Seiten. Und auch bei den anderen Parteien ist der Schnitt nicht schlecht. Bei den Inhaltsverzeichnissen gibt es aber schon die ersten Unterschiede, sagt Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes.
Da stellen wir natürlich fest, dass die Grünen mit Kindern in den Mittelpunkt oder die SPD mit gutes Aufwachsen schon den Kindern in Überschriften gute Forderungen einräumen. Die Linkspartei hat auch ein Kapitel zu Kinderarmut, während bei der Union Kinder und Enkel stark in dem Finanzkapitel verortet sind.
Kinderarmut ist ein zentrales Thema der Bundestagswahl. Doch wie bekämpfen? Da haben die Parteien unterschiedliche Ansätze. So fordern Grüne, SPD und Linke eine Kindergrundsicherung, die schon heute Kinder unterstützen soll. Die Union und die FDP haben hingegen auf lange Sicht den Finanzhaushalt im Blick.
Es gibt schon Unterschiede zu der Frage, in welche Richtung sehe ich Kinder, als zukünftige Bürgerin oder als aktuelle? Da, wo Kinder heute adressiert werden, zum Beispiel bei Armut, das ist ein anderer Anpack als bei der Frage, will ich keine Staatsverschuldung oder weniger Investitionen, weil Kinder morgen einen ausgeglichenen Haushalt brauchen.
Auch beim Thema Kinderrechte gehen die Standpunkte der Parteien auseinander. SPD, Grüne und Linke wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Die AfD ist dagegen, weil sie befürchtet, dass Elternrechte geschwächt werden. Ähnliche Bedenken hatte auch die Union im vergangenen Juni geäußert, als Kinderrechte Thema im Bundestag waren. Die FDP wollte damals zwar mitmachen, aber die Grundgesetzänderung mit einem umfassenden Diskriminierungsverbot verknüpfen. Am Ende ist das Vorhaben gescheitert. Grein bedauert das.
Das haben wir, finde ich, in der Corona-Krise auch gesehen, dass die Nöte und Sorgen von Kindern nur bedingt ernst genommen werden. Auch in Abwägung zu allen anderen Grundrechten werden die von den Kindern nur so am Rande erwähnt. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass Parteien sich quasi in ihren Wahlprogrammen Erinnerungen setzen, dass sie eigentlich da dafür sind, diese rechtliche Stellung von Kindern zu stärken.
Die Corona-Pandemie habe auch gezeigt, dass Kinder stärker in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden müssten. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Grüne, SPD, Linke und FDP fordern, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. Union und AfD sind dagegen. Außerdem wollen SPD, Grüne und Linke, dass die Mitbestimmung von jungen Menschen gestärkt wird, etwa in Form von Kinder- und Jugendparlamenten auf kommunaler Ebene. Die SPD fordert sogar, dass jedes neue Gesetz einem Jugendcheck unterzogen wird. Der prüft, wie Gesetze sich auf junge Menschen auswirken.
Das sind alles Instrumente. Grundsätzlich geht es erstmal um die Haltung. Nehme ich Kinder als aktive BürgerInnen in dieser Gesellschaft ernst? Oder sage ich, die müssen erst noch fertig werden und wenn sie dann erwachsen sind, dann hören wir auch zu? Ich glaube, das wäre ein Fehler. Ich glaube, wir müssen heute auf Kinder hören, auch wenn sie noch nicht wählen können. Und das passiert aus meiner Sicht zu wenig.
Damit sich in der nächsten Legislaturperiode für Kinder wirklich etwas tut, müssen alle Parteien aufeinander zugehen.
Die Analyse unserer Hauptstadtkorrespondentin Marie Kriebelbauer aus Berlin. Professor Jörg Maywald hat zugehört. Er ist Soziologe mit dem Fachgebiet Kinderrechte und Kinderschutz an der Fachhochschule in Potsdam. Herzlich willkommen bei HR2 der Tag.
Hallo, guten Abend, Herr Wagner.
Wie ist denn Ihr Gefühl bei der aktuellen politischen Lage? Also wird das Thema Kinderrechte nach der Wahl eine große Rolle spielen?
Davon bin ich überzeugt. Es wurde ja gerade schon mehrfach gesagt, die großen Themen sind, Kinderrechte in die Verfassung zu bringen. Auch eine Wahlrechtsreform, das heißt, das Wahlalter herabzusenken, das sind die nächsten wichtigen Schritte. Und dann gibt es das generell ja gerade jetzt in Corona-Zeiten zunehmend wichtige Thema, nämlich Kinderarmut. Auch das wurde gerade genannt. Wobei ich übrigens hier ergänzen würde, dass es ja nicht nur um materielle Armut geht. Auch die Bildungsarmut, die hängt ja damit zusammen. Und übrigens auch gesundheitliche Armut. Das heißt, dass der Gesundheitszustand armer Kinder deutlich schlechter ist. Also dieses Stichwort Spaltung der Gesellschaft in eben Kindern, denen es relativ gut geht und anderen eine große Zahl, denen es ziemlich schlecht geht, das ist das große Thema, wenn es um Kinderrechte geht in den nächsten Jahren.
Und ohne das jetzt zu positiv formulieren zu wollen, aber die Corona-Pandemie hat ja vielleicht auch in diesem Zusammenhang einen positiven Aspekt, dass nämlich all die Probleme, die schon bestanden haben, nochmal viel, viel stärker in den Vordergrund geraten sind, gerade auch was die unterschiedlichen Bildungschancen angeht und auch das Thema Armut war ein Thema bei Corona.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, wichtig ist auch, da gibt es einen gewissen Bewusstseinsschub, dass Kinder ja nicht nur für ihre Eltern die Zukunft darstellen, sondern sie sind die Zukunft einer ganzen Gesellschaft. Für alle ist das wichtig, dass wir gut ausgebildete, auch nicht in Armut aufwachsen und eben auch gesunde, auch seelisch gesunde Kinder haben. Denn sie sind diejenigen, die für die Renten, für die Pflege sorgen müssen, der jetzt älteren Generation. Sie sind die Innovationskraft mitbringen müssen und übrigens auch die Klimafolgen am meisten betreffen wird.
Das klingt alles einleuchtend, was Sie sagen. Und auch das Thema Armut, dass wir was dagegen unternehmen müssen. Da wird wahrscheinlich niemand widersprechen. Wir haben aber auf der anderen Seite Eltern, die ihre Kinder von Geburt an überversorgen. Die schicken die in alle möglichen Kurse und Vereine, damit die bloß das Richtige fürs Leben lernen und vielleicht auch für die Karriere. Die werden dann auch überall hingefahren und abgeholt, ob sie das nun wollen oder nicht. Da gibt es so dieses Stichwort, manche sagen auch Schimpfwort, Helikoptereltern. Das scheint ja auch nicht das Wahre zu sein.
Natürlich nicht. Ich habe übrigens kürzlich den Begriff Schneepflugeltern gelernt. Das heißt, die ihren Kindern alle Hindernisse versuchen, aus dem Weg zu räumen. Das ist auch nicht gut für eine gesunde Entwicklung.
Aber ein schönes Kindes. Sprachbild, das heißt, ja.
Ja, ganz schön, genau. Und eben auch die Selbstständigkeit des Kindes im Blick zu haben, das Kind nicht als verlängerten Arm von sich selbst zu betrachten, das sind ja auch ganz wichtige Anforderungen, die wir an Eltern haben müssen. Und tatsächlich haben wir diese sehr unterschiedlichen Bedingungen. Auf der einen Seite die Überfürsorglichkeit, aber auch die Vernachlässigung. Und da kommt es, glaube ich, drauf an, diese drei kinderrechtlichen Bereiche, nämlich Schutzrechte, Förderrechte, aber auch die Beteiligungsrechte in eine angemessene Balance zu bringen.
Da sind Sie als Soziologe natürlich gefragt. Wie bekommen wir das als Gesellschaft hin? Denn es sind ja zum Teil vielleicht nicht widersprüchliche, aber doch so konkurrierende Ansätze und Forderungen.
Vielleicht ein Beispiel, damit es so richtig konkret wird. Gehen wir in den Kindergarten. Dort ist ein Standardthema, was Kinderrechte betrifft. Ein Kind in einer kalten Jahreszeit will im T-Shirt nach draußen rennen. Und da stoßen ja mehrere Kinderrechte aufeinander und müssen eine kindgerechte Balance gebracht werden. Also zum einen natürlich sollten Kinder, soweit das verantwortbar ist, selbst entscheiden können, ob sie eine Jacke, Handschuhe und Mütze anziehen, auch da einmal frieren zu können und dann eben selbst zu merken, Mensch, es ist doch besser, eine Jacke anzuziehen. Da ist natürlich auch zur Erziehung dazugehörend. Andererseits aber haben Kinder auch Schutzrechte. Das heißt, es ist natürlich auch nicht verantwortbar, das Kind mit einer Lungenentzündung den Eltern am Nachmittag wieder zu übergeben. Und das zeigt so ein bisschen die Herausforderung, die Fachkräfte haben, die Erzieherinnen in den Kitas, aber natürlich auch Eltern, die Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte des Kindes in eine kindgerechte Balance zu bringen.
Das heißt, die sind auch gefordert, also jenseits von dem, was jetzt bei der UN-Kinderrechtskonvention reingeschrieben wurde, was ja auch der Anlass für die Ausgabe heute ist, für unsere Sendung, da sind am Ende dann doch die Menschen gefordert, die Sie gerade genannt haben, was vielleicht auch manchmal unterschätzt wird.
Natürlich, Kinderrechte richten sich an alle Erwachsenen, also die Eltern in erster Linie übrigens sogar. Es gibt einen Vorrang der Elternverantwortung vor staatlicher Verantwortung, so sieht es auch die UN-Kinderrechtskonvention. Aber natürlich auch die pädagogischen Fachkräfte, die ErzieherInnen, die LehrerInnen in den Schulen und natürlich auch in die Politik und die gesamte Gesellschaft. Und nochmal, wir sind alle in der Verantwortung Kindern gegenüber, auch im eigenen Interesse, Stichwort Generationengerechtigkeit.
Was aber auch bedeutet, Kinder in Anführungszeichen nur vor Gewalt zu schützen. So wichtig das ist, haben wir vorhin besprochen, das reicht nicht aus, obwohl es vielleicht die Grundlage von allem ist.
Es ist ein sehr wichtiges Kinderrecht, aber zugleich wissen wir inzwischen, dass Kinder besser vor Gewalt geschützt werden, wenn sie beteiligt werden. Das heißt, ein Kind, was gewohnt ist, gehört zu werden, wenn es etwas nicht möchte, wenn ihm etwas nicht gefallen hat, wenn ihm Gewalt angetan worden ist, das gehört und wahrgenommen wird und dessen Meinung auch zählt, das mitmischen kann, das ist dadurch allein schon besser vor Gewalt geschützt. Auch hier zeigt sich, alle Kinderrechte sind unteilbar und hängen aufs Engste miteinander zusammen.
Professor Jörg Maywald, Soziologe an der Fachhochschule in Potsdam. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war heute ein Weltkindertag. Im doppelten Sinne, zum einen ist heute nun mal Weltkindertag, aber zum anderen haben wir diese Ausgabe von HR2, der Tag, voll und ganz dem Thema Kinderrechte gewidmet und warum die wichtig sind für unsere Kinder. Nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner und weil wir es so oft von unseren Kindern hatten, der Dichter Khalil Gibran hat in einem seiner Werke perfekt beschrieben, was unsere Kinder in Wahrheit sind. Das erkennen wir vielleicht, wenn wir ganz genau hinschauen.
Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht, des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken. Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit. Und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst eure Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.